Long live Europe.
Europas Zukunft liegt in unserer Hand.
Es lebe Europa.
Europa muss sich der Welt zuwenden.
Vive l'Europe!
Hauptstadt, das Briefing. Mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus. Live von der Pioneer One.
Heute ist Freitag, der 7. Juni und wir treffen uns heute hier zu einem Wahlspezial, kann man sagen, denn wir werden natürlich sprechen über die EU-Wahlen, die am Wochenende stattfinden, werden jetzt schon stattfinden in einigen Ländern und dann blicken wir noch auf eine Erdregion, die wir bisher sträflich vernachlässigt haben, nämlich nach Indien, da gab es auch Wahlen.
Genau, und das machen wir um die Ecke von einem hervorragenden indischen Lokal, Kalkutta, gibt es seit 1964 hier in Berlin-Wilmersdorf, hervorragendes Butter Chicken, sage ich nochmal so am Rande als kleiner Gastro-Tipp. Wir werden Hans-Ulrich Jörges zuhören dürfen, was seine Gedanken sind über die Rechten in Europa, also die sich ja aufspalten, das werden wir Carina gemeinsam besprechen. Und Carina trifft die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, um mit ihr unter anderem darüber zu reden, wie das eigentlich aussieht mit dem Antisemitismus an deutschen Hochschulen. Aber wir fangen an mit Europa, Carina. Ich halte dich als junge Frau, die du bist, für eine Total-Europäerin. Also kannst du sagen, was das, das lädt ein zum Pathos, wenn ich dich frage, was verbindest du mit Europa? Was ist dir an Europa wichtig? Wo ist der schönste Ort in Europa? Wo gibt es in Europa jemanden, der an dich denkt? Das sind mehrere Fragen, such dir eine aus.
Du weißt, ich habe einen Hang zum Pathos, ne? Und deswegen jetzt diese Steilvorlage. Ja, natürlich denke ich also ganz groß an Freiheit und Frieden. Das ist einfach, finde ich, die größte Errungenschaft, dass wir es geschafft haben, viele verschiedene Völker und einen Kontinent, der ja über Jahrhunderte sich verfeindet gegenüberstand, zahlreiche Kriege geführt hat, irgendwie so zu befrieden. Aber ganz konkret ist für mich Europa, wenn ich jetzt ein bisschen weniger pathetisch werden sollte, einfach auch diese unglaubliche Freiheit. Also man reist nach Bilbao, Spanien, geht da ins Guggenheim-Museum und dann, wie ich es mal gemacht habe mit einer Freundin, auf Tour entlang der Weinberge in Frankreich, Bordeaux, Biarritz und muss kein einziges Mal irgendwie Geld wechseln oder den Pass vorzeigen. Und das ist eben Europa im Alltag ganz konkret.
Da du eine junge Frau bist und ich ein nur im Herzen junger Mann, denke ich schon daran, in welchem Teil Europas ich meinen alten Teil verbringen werde. Das steht schon eigentlich ziemlich sicher fest, dass das mit Blick auf den Atlantik geschehen wird, im wunderbaren Spanien nämlich. Also sollte es mir bis dahin gelingen, die Sprache auch vernünftig zu lernen, weil da, das bei dieser europäischen Integration, also dass wir alle europäischer werden, die Sprachen sind natürlich nach wie vor hinderlich, wenn man nach Frankreich kommt und der Franzose verlangt von einem, dass man wirklich Französisch mit ihm spricht. Eine unglaubliche Zumutung, die wir in der Schule darunter gelitten haben. Und jetzt wechseln wir aber die Perspektive zum Politischen, Carina. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung auf unsere heutige Zusammenkunft nochmal mir erst vergegenwärtigt, dass es keinen Verteidigungskommissar gibt bisher. Man denkt darüber nach, dass man das macht, aber es gibt ihn bisher nicht, wo man sich dann denkt, aber Moment mal Europa, du hast doch Krieg auf deinem Kontinent und das gibt es noch gar nicht. Wir hören die ganze Zeit gemeinsame europäische Verteidigung. Es gibt natürlich selbstverständlich Rüstungsprojekte, die sowieso laufen, weil Airbus ein transnationales Unternehmen ist, aber dass wir das noch nicht haben, dass es das in Europa noch nicht gibt, das ist natürlich eigentlich nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Und gleichzeitig, was wir beide uns sofort vorstellen können, wenn das jetzt eingeführt wird, der Kommissar, und es gibt dann den Verteidigungskommissar, was der dann für eine schwere Zeit hat, diese völlig unterschiedlichen, diese komplett diversen Interessen unter einen Hut zu bringen, weil wir haben, was wir ja in Europa haben, und das wirst du gleich, wenn wir über die Szenarien sprechen, womöglich die auf uns nach der Wahl zukommen könnten, womöglich auch erwähnen, wir haben jemanden wie Viktor Orban, das ist ein Unterstützer Russlands, erklärterweise. Das ist kein Geheimnis, wir verraten nichts oder wir reden ihm nicht übel nach. Und wir haben auf der anderen Seite Leute wie den Bundeskanzler, Leute wie Emmanuel Macron, Leute sogar wie Giorgia Meloni, die ja auch eine Rechte ist, die aber sagt, nein, nein, Russland kommt nicht in Frage. Also da sieht man schon, wie schwer das in der Abstimmung wird. Wir erinnern uns daran, wie der Bundeskanzler auf diesen Kniff gesetzt hat, Viktor Orban, als es um die Unterstützungsleistung für die Ukraine ging, zum Kaffeetrinken rauszuschicken, damit man zu irgendeiner Einigung kommt.
Auf die Toilette war es doch.
Hat er ihn auf die Toilette geschickt?
Orban war 5 Minuten pinkeln, aber jeden Fall draußen.
Glaubst du, dass der Bundeskanzler dann gefragt hat, Viktor, sag mal, du siehst so aus, als müsstest du mal. Also,
ja, vereinzelt gibt es ja eben diese Forderungen. Beispielsweise die Union will eben den von dir angesprochenen Verteidigungskommissar. Die Grünen wollen eine Art EU-Außenminister mit eben mehr Machtfülle. Aber auffällig ist doch, dass zumindest hier in Deutschland wirklich wenig mit europäischen Themen Wahlkampf betrieben wird. Also dass man wirklich dieses Projekt, dieses normative Projekt mal ganz konkret ausfüllt, was bedeutet das für uns und wie können wir es eben auch weiterentwickeln, um das Akzeptanzproblem, das die EU und Brüssel ja doch in Teilen der Bevölkerung inzwischen hat, um das zu bekämpfen. Und da wären ja genau diese Themen, die man spielen müsste und wirklich ins Schaufenster stellen müsste, um zu zeigen, passt auf, genau dafür brauchen wir die EU. Da einfach so eine neue Erzählung zu liefern, wofür man jetzt wählt und was die EU jedem Einzelnen am Ende bieten kann und wofür sie eben auch so wichtig ist, während sie gerade eben ja von außen angegriffen wird und gleichzeitig von innen ausgehöhlt wird über rechte Parteien, die dann ja eben auch noch subventioniert werden aus dem Ausland. Also ich würde schon sagen, es ist wirklich, da kommt das Pathos wieder ins Spiel, aber es ist eine Schicksalswahl und es ist eine entscheidende Phase für die EU, die nächsten Jahre. Sie braucht Erneuerung, sie braucht Leuchtturmprojekte, die den Bürgern zeigen, ja, genau deshalb brauchen wir die EU und möglicherweise muss sie sich eben auch in anderen Bereichen etwas zurücknehmen, Subsidiaritätsprinzip und da den Bürgern sozusagen weniger auf den Senkel gehen. Und da verstehe ich nicht, warum die Parteien nicht mehr noch die europäischen Themen ganz gezielt in den Vordergrund rücken, weil man sieht, dass doch eben sehr bundespolitisch dieser Wahlkampf stattfindet. Und am Ende wird es wahrscheinlich eher eine Abrechnung mit der Ampel werden hier in Deutschland, als jetzt irgendwie eine Stimme für eine europäische Politik.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Im weiteren Verlauf dieses Podcasts gehen Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus in die Tiefenanalyse zu Ursula von der Leyen und ihren Machtoptionen, nochmals Kommissionspräsidentin zu werden. Hans-Ulrich Jörges sondiert das Terrain und die unterschiedlichen Taktiken der europäischen Rechten. Andrea Maurer vom ZDF ist heute im kürzesten Interview der Berliner Republik und am Ende erfahren wir, wer von den beiden Moderatoren schon mal Gast auf einer opulenten indischen Hochzeit war und Sari getragen hat. Werden Sie für den kompletten Podcast von Hauptstadt das Briefing gerne Pionier? Den Link finden Sie in den Shownotes.